Herzlich willkommen beim Triathlon-Chat Nummer 89 und das Intro ist heute ganz kurz. Es geht natürlich um die Challenge Rot. Wir sind vor Ort vom Campingplatz. Live-Podcast ist heute mit Hintergrundgeräuschen, mit leichten. Und Nils und ich sitzen uns endlich mal wieder gegenüber beim Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das Ding ist Disclaimer. Wirklich Disclaimer. Nur eine Stunde lang, weil der Tag ist hier dann doch ein bisschen voll und mehr haben wir nicht reingekommen. Ganz große Entschuldigung schon mal dafür.
Genau, gibt's Deckel bei uns, aber ja, Rot hat halt einfach auch den Nachteil, dass man einfach wahnsinnig viel zu tun hat, muss man sagen. Und wir kommen auch im Podcast darauf zu sprechen, dass ich heute erst angekommen bin, deswegen auch die Verspätung. Deswegen, Nicky Boy, rein in die Werbung, damit wir dann schnell auch in den Podcast starten können.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10. Core PL großgeschrieben auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10 Core PL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt... Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen? Definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10 Core PL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Zack, bumm, da sind wir drin, Nils. Triathlon-Chat, Face-to-Face, Challenge Rot. Wir stehen hier auf dem Crew-Campingplatz, unweit der Messe. Das heißt, wenn ihr irgendwie noch hier im Podcast zwischendurch Durchsagen oder sonst was im Hintergrund ganz leise hört, dann ist das schon aus dem Stadion oder von der Messe der Challenge Rot. Und der Podcast, ich wollte es eigentlich noch verkünden, dass der ein bisschen später kommt. Muss ich gleich nochmal ein Insta-Story machen. Habe ich natürlich vergessen, weil wir hier live in Persona, wir haben es diese Woche nicht geschafft. Ich lag bis Mittwoch flach, dann ging es runter nach Rot und jetzt sitzen wir hier und nehmen den Podcast auf. Ich bin zum Glück wieder fit und Nils ist auch gerade angekommen und quasi in Rot angekommen, direkt auf den Campingplatz, direkt in den Podcast. Nils, wie war deine Reise aus Hamburg? Ist ja ein Weg, ne?
Ist ein Weg, ich glaube es sind knappe 700 Kilometer, aber wir sind tatsächlich um 5 Uhr losgefahren und ich bin noch nie so butterweich durch Deutschland gecruised wie heute. Basti ist gefahren, war dann natürlich auch super für Unterhaltung gesorgt, Pitchy und Annalena saßen hinten und wir sind um 12 hier angekommen. Und was war die erste Station, Nick?
Bäckerei Schmidt.
Schmidt, ja. Natürlich gleich erstmal ein bisschen was gegessen und dann ran.
Gesehen und gesehen werden wolltest
du
sagen.
Nee, das war du. Ich war völlig überrascht. Also ich habe, Gruß an dieser Stelle, Thomas Geiger, alter Mitstreiter. Kannst du dich noch an mich erinnern? Das waren dann immer so die Rennen in den 90er Jahren, als die Deutsche Meisterschaft Langdistanz in Kulmbach war, beim Trebgaster See. Mönchshof Triathlon hieß er, glaube ich. Und natürlich konnte ich mich noch dran erinnern. Und der Typ, unfassbar, erste Austragung in Rot war 1988. Seitdem ist er bei jedem Rennen gestartet und auch ins Ziel gekommen.
Wirklich?
Ja, kein Witz.
Boah, Legende.
Ja, fand ich auch. War ich auch echt krass überrascht und wusste das gar nicht und war krass beeindruckt. Sieht saufit aus, ist jetzt mittlerweile AK60. Und sein Ziel ist es, noch unter 10 Stunden zu finishen. Also das ist schon echt krass. Dann hat er erzählt, dass er letztes Jahr, glaube ich, da war er nicht ganz so fit, hat er nur eine 10:30 gemacht und war eine Stunde hinterm Sieger.
Wahnsinn.
Also sprich, der Sieger, ein Engländer, meinte er letztes Jahr hier in Rot, AK60, 9:30. Nicky Boy?
Das ist meine Ansage.
Das ist meine Ansage.
Ja, aber in Rot, da kommen auch die besten Age-Grouper, nicht nur die besten Profis, sondern auch die besten Age-Grouper einfach jedes Jahr zusammen. Das ist auch immer hier, ich bin ja am Mittwoch schon angekommen, da ist ja so der Tag, wo es immer noch ein bisschen ruhiger ist und dann baut sich so auf über Donnerstag, Freitag, heute der Tag, dann merkst du schon die Messe, es wird schon deutlich wuseliger und voller alles. Aber auch gestern war schon so viel los und wir haben irgendwie schon gesagt, irgendwie hatte man mal zwischendurch das Gefühl, ja, jetzt hat so seinen Peak erreicht. Aber jetzt so diese Nach-Corona-Zeit, auch so auf der Messe, wie viele Aussteller da sind und so, ich hatte dieses Jahr noch das Gefühl, das wird also immer, 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 immer größer, das Ding hier. Und das ist, keine Ahnung, warum und wie die es immer schaffen, aber man ist hier, ist völlig hyped. Die Messestände werden größer, sie werden schon Stände aufgebaut, wie gefühlt auf der Eurobike oder noch größer. Und oben gibt es Dachterrasse mit Kaffee-Lounge und keine Ahnung was. Also absolut Wahnsinn. Und eben war noch ein Community-Run auf der Messe und dann Mikrofon über Boxen wurde angekündigt, welche Profis alles da sind. Und dann bei dem Community Run waren 8 oder 9 Profiathleten oder Celebrities am Start. Also das war einfach, wo ich dachte, Freitag auf der Messe, Moment mal, was ist denn hier los? Also absolut geil. Also es ist wirklich, das ist wirklich wie so ein Festival einfach hier, ne? Wir sitzen ja auf dem Campingplatz, gehen nachher rüber auf die Messe, da gehst du 5 Meter, triffst den ersten, den du kennst, läufst 5 Meter weiter und quatschst wieder für 10 Minuten und bist 10 Meter weit gekommen. Also ja, das kann und ist einfach nur Rot. Egal, wo wir vorher waren, das ist einfach anders. Es ist anders.
Da habe ich mich mit dem Thomas eben auch drüber unterhalten, weil ich habe ja wirklich auch noch gar nichts gesehen. Also ich bin ja echt angekommen und das ist ja auch ganz witzig. Ich hatte halt gestern einen extrem vollen Tag. Also gestern war wirklich von morgens bis abends durchgeplant und ab 20, 20.30 Uhr konnte ich dann anfangen zu packen und war echt müde, weil ich wusste, um 4 Uhr klingelt der Wecker und dann geht's halt los und die ganze Stimmung bei uns im Auto waren echt alle durch. Basti ist gefahren, der wird ja bei uns immer als Trucker bezeichnet, weil der halt einfach so gerne fährt und auch einfach so gut fährt. Und wir waren echt alle richtig, richtig müde, hatten alle so unsere diversen Calls während der Fahrt, aber so richtig die Euphorie und Bock war noch nicht da, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Als ich weggefahren bin, mich heute Morgen von meiner Frau und Caspi verabschiedet habe, war das auch so, dass ich dachte, oh Mann, ey, eigentlich würde ich jetzt lieber das Wochenende noch mit denen verbringen. Aber gut, so ist es halt. Und kaum kommst du irgendwie, ich finde, so fährst du über diesen Rhein-Main-Donau-Kanal und dann sagst du, Basti, ist das nicht der Kanal, in dem geschwommen wird? Und schon bist du so ein bisschen auf Zinne. Und dann spätestens, wenn du beim Kaffee Schmidt bist und dann halt auch diese ganzen Banner siehst, weißt du, wirklich krass. Und dann hat Thomas mir halt auch genau das erzählt, was du eben auch gesagt hast, dass er das Gefühl hat, dass es halt noch größer ist als vorher. Und wir sind der eindeutigen Meinung, dass das halt tatsächlich einfach an der Person Felix Weichshöfer liegt. Also ich glaube, der ist halt einfach immer noch mit so viel Enthusiasmus dabei, der lebt das dermaßen. Und auch so diese Athletenumfrage nach dem Rennen, das ist jetzt nicht einfach nur, um den Athleten ein gutes Gefühl zu vermitteln, sondern ich glaube, wahrscheinlich ist es einfach so, dass die sich das wirklich zu Herzen nehmen und versuchen, dieses Produkt immer besser zu machen. Und das ist schon faszinierend. Und ich bin jetzt auch echt gespannt, wenn wir das Ding hier im Kasten haben. Freue ich mich auch schon, über die Messe zu schlendern, wenn wir es dann noch schaffen. Mal schauen. Das ist schon beeindruckend,
wie Rot das hinbekommt, einfach wirklich jedes Jahr nochmal so eine Schippe draufzulegen, weil das geht ja jetzt schon irgendwie seit 3-4 Jahren, dass man denkt, das kann nicht besser werden und das haut jetzt, irgendwann muss das Limit erreicht sein. Aber Pustekuchen, also das muss schon, ja, ich freue mich drauf, bin gespannt und macht schon wieder auch richtig, richtig Lust auf morgen, der Tag vorher, wenn sich so die ganze Spannung aufbaut und dann halt auf den Race Day.
Ja, und ich war ja dann gestern auch schon auf der PK, also hab die Profis schon alle gehört und deswegen ist man da auch noch mehr drin, ne? Sonst eine PK oder so, das hörst du dir ja dann auch oft nicht an, aber eben in Rot, wenn du kannst, bist du vor Ort oder liest dir dann schon irgendwie Artikel oder Interviews durch und wie viele Interviews alle Profis geben mussten und es war schon geil, über Patrick, der dann irgendwie erzählt hat, weil hier ja in Rot die DTU Sportordnung gilt, dass dann irgendwie Adidas ihm da noch mal was angepasst hat an den, also es ist ein legaler Schuh, der ist aber nochmal irgendwie angepasst an den Kurs, also ich weiß nicht, ob es dann auf Gravel angepasst ja, ist oder keine Ahnung was.
Ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich jetzt größer ist als Magnus Detlef, weil er dann halt einfach
14 mm Stack Height
180 mm Stack Height hat.
Das, was Magnus Detlef vorne an den Extensions hat, hat Patrick jetzt unterm Fuß beim Laufen.
Ja, das ist natürlich auch das Rad von Detlef, da müssen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das habe ich gestern irgendwie auf Insta gesehen. Alter Schwede, ist das ein Geschoss. Aber erzähl du erst nochmal genau von der Pressekonferenz, weil du bist ja jetzt so mein Insider. Ich habe wirklich...
Ich habe dein Insider, also das ist so, mein Highlight war also, dann erzählt Patrick so das und dann diese üblichen Sprüche, bla 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 und dann Till Schenk hat die PK geleitet und dann sagt er dann irgendwann bei Patrick, ja und was ist denn jetzt hier mit wer gewinnt, bla bla bla, ist Magnus Detlef überhaupt zu schlagen? Hat er dann so als Frage gestellt und dann fand ich, hat Patrick eigentlich ganz geil geantwortet und meinte, ja, also im Fußball hat der jetzt ganz gut geklappt, 2-0 und ja, so machen Strati und ich das jetzt am Wochenende auch gegen Detlef und Beckegaard.
Oha, stimmt. Gutes Duell. Also,
da hat er dann Strati direkt mal mitgenommen und auch angekündigt, dass jetzt er und Strati dann die Dänen versägen. Und ja, da war das Gelächter natürlich groß auf Deutsch und es hat dann Detlef und so natürlich nicht alles mitbekommen. Und dann hat Till gefragt, hast du es irgendwie gecheckt? Ja, I think he was referring to football, but football and triathlon, that's different. Also der Typ ist auch, der ist schlagfertig und so in dieser, man kennt ihn ja mittlerweile, diese typische Gelassenheit, diese Ruhe und hat dann da sofort Kontra gegeben, gesagt, nee, also wenn hier wer gewinnen will, das geht nur über mich und eigentlich auch keine Chance. Also der hat schon ganz klar angekündigt, dass er hier seinen Titel verteidigen will und zum dritten Mal in Folge gewinnen möchte.
Ja, ja, das darf man halt nicht vergessen, ne? Also und man muss wirklich sagen, die erste Vorstellung beim PTO 100 in Miami, das war schon extrem souverän, wie er da gewonnen hat. Dann der undankbare Sturz in Singapur, Handbruch oder Hand, ja, ich glaube, sie war gebrochen, oder? Oder zumindest eine schwerwiegende Verletzung an der Hand, konnte nicht trainieren, wie er wollte. Und dann ja letztendlich in San Francisco schon auch in eine Strecke, die ihm nicht so liegt. Das war ja doch eher so eine Kletterstrecke und er war ja auch dabei und jeder, der die Skandinavier kennt, der weiß, dass er sich auf Rot vorbereitet haben wird und dass San Francisco mehr oder weniger nur eine Durchgangsstation war. Und wenn du halt so kurz vor dem Rennen, ich glaube, es war dann 3 Wochen vor Rot, also performst, das ist schon stark. Und ich muss auch sagen, ich glaube auch, dass es wirklich extrem schwierig wird, ihn zu schlagen, weil einfach die Konstellation so sein wird, dass halt die Verfolgergruppe auch nicht so groß ist. Wobei, was ich gehört habe, ja nicht mehr die 20-Meter-Regelung gilt, sondern 12, oder?
Buh, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Hab ich mich noch nicht informiert, weiß ich jetzt nicht. Ich hatte immer noch die 20 Meter Gesundheit, die 20 Meter Regel im Kopf. Kann auch sein, dass es 12 sind. Aber ja, also wird spannend irgendwie die Konstellation. Ne? Es ist alles möglich. Du hast starke Schwimmer irgendwie am Start. Dann hast du einen Detlef, der... Ja, also es wird, glaube ich, irgendwie spannend. Patrick und Detlef sind ja auch schon oft zusammen aus dem Wasser gestiegen. Und die Frage ist, gibt es irgendwen, der wirklich vorweg schwimmt? Nimmt Strati das Heft in die Hand und versucht's mal? Oder setzt er sich auch nur in die Gruppe und sagt, ich bin froh, wenn ich oder happy, wenn ich einfach Frontgruppe mitschwimme und dann die Radgruppe geht und dann schauen wir mal, wer dabei ist. Ob Magnus von hinten kommt, ob er sofort dabei ist und das Ausscheidungsfahren ab Kilometer 0 gilt oder erst ab Kilometer 30, 40, 60, wenn er dann die Gruppe einholt. Das ist ja dann die Frage. Das wird einfach spannend und ja, auch, keine Ahnung, da ist so ein Beckegaard drin, der auch immer für alles gut ist.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass tatsächlich Beckegaard in normaler Form, würde man sagen, der wird auch richtig Alarm machen beim Wasser oder im Wasser, im Kanal, um halt einfach so eine kleine Lücke zu reißen. Dann finde ich ganz, ganz spannend Rudi van Berg. Auch so ein Typ, der eine richtig gute Schwimm-Rad-Kombination hat, der natürlich auch ein saustarker Läufer ist. Auch das hat man ja jetzt in San Francisco gesehen, das darf man auch nicht vergessen. Er war auch vorne mit dabei. Also das ist auch einer, der topfit sein wird. Ich glaube, er war aber noch nicht in Rot am Start. Wenn ich mich falsch erinnere,
ist
es
sein
Premierenstart. Und das ist natürlich immer auch für die, die das erste Mal hier sind, echt schwer, wenn man sich an Sam Long erinnert, der ja wirklich brutal einen über den Kopf bekommen hat vor 2 Jahren. Und ich kann mir aber vorstellen, dass diese Euphorie natürlich auch helfen kann. Und wenn diese Konstellation zustande kommen sollte, die denkbar ist, meiner Meinung nach, dass Daniel Beckegaard, Rudi van Berg und Strati wegschwimmen, weil das ist schon eine Konstellation, die passieren kann, dann wäre das natürlich schon richtig viel Horsepower. Und wenn dann Rudi van Berg halt diese Euphorie mitbekommt, ich meine, stell dir mal vor, du kennst das nicht und dann kriegst du halt mit, was hier an den Anstiegen los ist. So Lara Berg, ob die es bis dahin durchhalten. Aber der wird dann auf jeden Fall nicht die Wattwerte fahren, die er sich vorgenommen hat in dieser Konstellation, Strati sowieso nicht. Und Daniel Beckegaard in Topform ist halt auch einer, der richtig, richtig rauflatschen kann. Ditlev wird safe ranfahren, aber das wäre natürlich so eine Konstellation, wo Patrick dann so ein klein bisschen im Niemandsland wäre, unterwegs wäre. Peter Hemerick auch immer so einer, den man irgendwie nicht auf der Pfanne hat, der dann aber immer ganz, ganz, ganz vorne mit dabei ist, der natürlich dann auch dafür sorgen könnte, dass der Abstand nach vorne geringer wird. Also der könnte auf jeden Fall Patrick in die Karten spielen. Aber bei Beckegaard ist halt irgendwie, dieses Jahr hat er noch nicht so überzeugt, wenn man sich ans letzte Jahr erinnert, wo er ja in Australien noch die Halbdistanz und die Langdistanz gewonnen hat, da war der in absoluter Topform. Jetzt in St. Moritz, kommt aus der Höhe, könnte gut funktionieren, aber ja, die Spannung ist halt einfach auf jeden Fall schon wieder da und das finde ich halt echt das Coole, dass wieder auch so viele Rennkonstellationen möglich sind. Was Fakt sein wird, ist, dass Ditlev nach vorne fahren wird und dass er natürlich auch versuchen wird, möglichst keinen mitzunehmen. Also vielleicht noch so einen, der ihn so ein bisschen ablenkt, in Anführungsstrichen. Und ich glaube auch, dass er auch läuferisch sich seiner Sache extrem sicher ist.
Der überzieht nie, ne? Der auch, wenn man auf dem Rad, wenn der wegfährt und wegfahren will, aber der weiß genau, was er fahren kann, aber der weiß auch genau, was er maximal fahren darf, um trotzdem immer noch 2,40 zu rennen und egal bei welchem Wetter, ob es jetzt heiß wird, kalt wird, was auch immer. Der Typ ist halt wirklich einfach berechnend, was man auch sieht, wer es im Vorfeld bei ihm verfolgt hat, wo er dann nochmal irgendwie auf Insta ein Reel gepostet hat mit seiner finalen Koppeltrainingseinheit. Dänische Sommer, es war glaube ich 28 Grad, draußen auf der Rolle mit Spiro kontrolliert, also nicht nur Wattwerte, sondern auch die ganze Zeit mit Spiro dran und dann Koppellauf auch noch mit Spiro teilweise, also um genau die Werte zu gucken, wahrscheinlich auch noch, schätze ich mal, um so ein bisschen Substratverbrauch genau zu bestimmen, das heißt, wie viel muss er wirklich beim Wettkampftempo auch zuführen, dann während des Rennens, um da nochmal wirklich 100% sicher zu gehen, kurz vorher. Also der Typ hat sich wieder so krass vor. Also in meinen Augen ist es der Typ, oder es gibt niemanden, der sich so akribisch vorbereitet wie Ditlev. Wenn man da jetzt eben, du hast ihn angesprochen, Rudi van Berg, auch nochmal da die Info, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, dass er gestürzt ist hier in Rotschen vorher, weil er von Bienen attackiert wurde?
Ich habe das am Rand nur mitbekommen, aber ich
habe
es nicht.
Also ich habe ihn gestern beim Schwimmen gesehen und gefilmt ein bisschen, also der hat schon ordentlich Tapete gelassen.
Oh, ja gut, das ist natürlich
überall,
nicht gut.
Da weiß man nicht, wie viel kostet das, aber der ist auf jeden Fall gut drauf. Bei der Pressekonferenz ist er als sein Spirit Animal gekommen und hatte einen Bison-Hut auf und hat das auch die komplette PK durchgezogen und hatte diesen Bison-Hut auf. Also ist schon ein extrem lässiger, cooler Typ, der sich da hat dann da erzählt, ja, sein Spirit Animal ist ein Bison und er fühlt sich schon immer verbunden mit Bisons und keine Ahnung was. Das war die Begründung, warum er die Käppi da trägt. Also das war schon auch super witzig. Aber ja, ist halt natürlich sehr, sehr spannend. Zum Glück ist er am Anfang der Woche gestürzt, sodass es dann bis Sonntag hoffentlich alles wieder gut geht und dass die Wunden ihm keine Körner mehr ziehen irgendwie und vielleicht auch schon alles ganz gut verheilt ist, dass er da nichts mehr merkt oder nichts mehr ihn behindert im Rennen. Das würde ich ihm wünschen. Aber das weiß man natürlich auch nie, inwieweit das jetzt gut geht oder nicht gut geht. Wenn man in der Race Week stürzt, ist halt die Frage, ob du da noch wirklich top performen kannst. Das redest du dir dann wahrscheinlich selber ein, weil du dann eh hier bist und nichts dran machen kannst. Aber
ich glaube tatsächlich das hängt davon ab, wie schlimm der Sturz war. Also wenn ein bisschen Tapete ab ist, weil er irgendwie weggerutscht ist oder so. Ich meine, guck dir die Tour de France an. Da, die stehen auf und fahren weiter und dann sind die auch nicht ausgenockt. Wenn das natürlich irgendwie traumatisch war, dass er wirklich auch Bruises hat, also Hämatome hat, dann ist es definitiv, kostet das mehr Energie und kostet mehr Heilung. Aber wenn jetzt wirklich nur ein paar Kratzer da sind, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass er dann ja offensichtlich doch schon sehr früh hier war. Denn das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass er das Rennen absolut ernst nimmt. Wenn du von Amerika aus rüberreist, man sagt ja immer, pro Stunde Zeitunterschied sollte man einen Tag vorher anreisen. Ich glaube, er lebt in Boulder, Colorado, sprich, das wären so um die 9 Stunden Zeitunterschied sein. Ich glaube, Westküste USA sind 10 Stunden Zeitunterschied. Deswegen wird er vermutlich so 9, 10 Tage vorher gekommen sein. Und das spricht natürlich schon dafür, dass er das Ganze extrem ambitioniert angeht. Und ja, wenn er jetzt wirklich 6, 7 Tage vor dem Rennen gestürzt ist und das nur oberflächlich war und gerade auch wenn du ihn schon beim Schwimmen gesehen hast, dann sind die Wunden auch wieder zu, dann wird das, glaube ich, nicht ganz so spannend sein. Aber natürlich, ja, mega, mega spannend, weil er halt eben diese Schwimm- und Radstärke mitbringt und auch an guten Tagen halt ein super Läufer ist, darf man halt auch nicht vergessen. Und dann, was mich brennend interessiert, weil das finde ich ja eigentlich so das Spannendste überhaupt, Anne Haug. Also da möchte ich gerne mal ins Gesicht von Laura Philipp gesehen haben, in dem Moment, wo klar war, Anne Haug startet auch. Ich glaube, dass sie definitiv eine ist, die sich darüber freut, dass Konkurrenz da ist. Auf der anderen Seite, das halt erst in der Rennwoche ein paar Tage vorher zu erfahren, uiuiui, das ist schon Lack of Motivation in den Wochen davor, weil du halt denkst, okay, das ist ein Starterfeld, das sollte ich im Griff haben. Und dann kommt zweifelsohne, man muss es ja so sagen, wenn man die letzten Rennen verfolgt, die deutsche Nummer 1 auf der Langdistanz und startet doch, denn das ist ja Anne Haug.
Absolut, also das war dann auch bei der PK so ein bisschen, natürlich hat sie es nicht so gesagt, aber so zwischen den Zeilen war dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Frage war von Till, aber es war dann halt so ein bisschen diese Anspielung, ja, die Frage, die dann an jeden kommt, wer glaubst du, wird gewinnen, kannst du eine Rolle spielen, bla bla bla, so dass dann rausgelockt werden soll, so ja, ja, ich gewinne hier und dann sagte Laura halt, ja, natürlich bin ich hier, um zu gewinnen, aber die Chancen sind natürlich mit dem Start von Anne nicht unbedingt größer geworden. Also da konntest du so, da kann man jetzt viel reininterpretieren, aber ja, wenn man sie dann kennt ein bisschen, dann weiß man auch, Laura weiß ganz genau, was Anne kann und ich glaube, bei Laura ist es so, die weiß auch, dass sie auch schlagen kann, wenn alles zusammenkommt und wenn es einfach ein richtig guter Tag ist. Und sie weiß auch, dass das der Wert dann von dem Rennen und wenn sie dann schlägt, einfach noch viel größer ist. Und ich glaube, Laura sieht das auch sowas als totale Chance und hat da auch richtig Bock drauf. Und auf der anderen Seite weiß sie aber auch genauso gut, dass es auch sein kann, dass wenn Anne einen Wundertag hat und dann, keine Ahnung, vielleicht läuft Anne als erste Athletin unter 2,30 in Rot. Dann weißt du auch, ja, sowas kann mir Anne auch auf einmal passieren und dann hast du halt keine Chance. Und dann geht es hier um Platz 2. Aber ja, vielleicht hat Laura ja auch, das war ja bei ihr so ein bisschen die Wundertüte in diesem Jahr, Schwimmen. Mal war sie wirklich weg und auf einmal war sie als erste aus dem Wasser in der Spitzengruppe. Und ich glaube, damit wird es mit Laura stehen und fallen. Also wie ist so das Verhältnis nach dem Schwimmen zwischen Laura und Anne? Sind die zusammen? Ist Laura vielleicht sogar schon nach dem Schwimmen vor Anne und kann ja auf dem Rad noch deutlich mehr einschenken? Weil wir dürfen nicht vergessen, wenn Laura wieder einen Lauf hat wie beim Ironman Hamburg vor 3 Jahren.
Ich meine ja.
Vor 3 Jahren. Genau. Ja. Dann muss Anne da auch erstmal wieder rankommen. Also dann wird das hier ein richtig geiles Laufbattle und das ist auch das, worauf ich insgeheim hoffe. Also ich hoffe auf ein sehr, sehr starkes Schwimmen von Laura, dass sie dann auf dem Rad richtig nochmal Gas gibt und auch da ihre normale Performance einfach zeigt, die wir schon so oft von ihr gesehen haben. Und dass es dann hinten raus einfach, dass so Anne näher kommt, aber so richtig langsam. Weißt du, dass sich das dann so zuspitzt auf die letzten...
Naja, ein bisschen war es ja letztes Jahr so, oder? Im letzten Jahr war es ja so, da ist es natürlich alles untergegangen unter der Daniela Rief One Women Show. Das war halt einfach wirklich krass. Aber danach dann halt dieser Dreikampf zwischen Chelsea Sedaro, Anne und Laura.
Und das aber um Platz 1, würde ich mir wünschen.
Genau. Ja, aber darauf wird sie auch hinauslaufen. Also, denn ich denke auch genauso Anne Haug, das, was sie da gezeigt hat auf Lanzarote, das war extrem beeindruckend. Also klar, da war jetzt auch keine Konkurrenz, aber sie hat irgendwie 45 Minuten Vorsprung, glaube ich, vor der zweiten gehabt, hat den Streckenrekord von Paul und Libby Fraser, ich weiß gar nicht, um 20 Minuten geschlagen oder so. Also das war wirklich extrem. Und guck mal, hier ist jetzt High Noon, die Glocken läuten. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört, aber das ist dann so dieses Western-Gefühl, wenn die zwei auf die Laufstrecke gehen. Aber Anne, die hätte nicht nachgemeldet, wenn die nicht 100% fit ist. Also das muss man halt auch ganz klar sagen, eben weil sie auch weiß, Laura ist richtig, richtig fit. Das hat Laura in San Francisco auch gezeigt. Saustarkes Rennen von ihr, muss man wirklich sagen. Also die ist genauso fit. Also das ist gar keine Frage.
Und San Francisco wird auch bei Laura nicht das Hauptrennen gewesen sein, ne?
Safe also
das
nicht. Dürfen wir nein, nein, nein.
Und das nochmal zu sagen, diese Performance in San Francisco und mit Sicherheit A-Race war und ist hier in ja, Rot.
Wobei das ist so ein Punkt, da bin ich mir gar nicht sicher. Denn man muss ja wirklich sagen, das Starterfeld vorher, ich glaube, dass da schon auch der Fokus...
Aber das hat sie in der PK schon so gesagt, dass das schon hier da für sie das Rennen war, was die ganze Zeit im Fokus stand und wo ja. sie sich darauf vorbereitet hat.
Und dann natürlich die zweite Anne. Anne Reischmann, da bin ich wirklich brutal gespannt. Also gerade auch, wo wir bei dem PTO-Rennen sind, die hat in Singapur gezeigt, was sie kann. Immer so, ja, irgendwie zweite Reihe wahrgenommen, was ja überhaupt gar nicht stimmt. Also
weil einfach, ne, mit dem Schwimmen. Die ist halt nach dem Schwimmen erstmal weg und dann, was wir sehen als Zuschauer, sind natürlich erstmal die Top 5, die Top 6.
Ja.
Und wenn dann von hinten sich wer wieder ransneakt und einfach schneller fährt als alle anderen fast, kriegst du das einfach nicht so richtig mit. Es sei denn, du guckst im Ticker und achtest genau auf diese Athletinnen. Aber ja, gehe ich völlig mit.
Also das wird schon richtig spannend und es birgt natürlich auch eine Riesenchance auf ein rein deutsches Podest im Frauenrennen. Also Laura, Anne und Anne, das wird schon richtig, richtig spannend werden. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich einfach, dass Anne von hinten kommt, dass sie das Loch beim Radfahren erstmal zufahren muss, also dass sie die Lücke schließen muss. Und dann lässt sie vermutlich so viele Körner, dass sie dann einfach läuferisch, ich meine, Anne Haug und Laura Philipp, was gibt es da auf der Langstrecke noch? Da hast du irgendwie eine Chelsea Sedaro, wenn sie durchkommt. Ansonsten gibt es da ja niemanden, der so rennen kann. Gut, Lucy Charles auf Hawaii, das war auch immer schon sehr, sehr krass beeindruckend. Aber ja, das wird schon wirklich spannend werden und ist natürlich durch diese kurzfristige Zusage von Anne einfach das Frauenrennen. Vorher fand ich, hat das so dem Männerrennen so ein bisschen nachgestanden und jetzt ist es halt so, dass du wirklich einfach denkst, cool, das ist genauso spannend wie das Männerrennen. Und wird halt einfach, ja, wird ein richtig, richtig heißer Tanz wieder werden. Wobei die Bedingungen ja jetzt zurzeit eher noch so ein bisschen gemischt sind. Und die hattet jetzt, wir sitzen hier und am Sonntag, ist relativ angenehm warm auch, jetzt aber nicht so heiß wie die letzten Jahre. Aber so die letzten Tage, was ich von den Athleten gehört habe, die von uns hier starten, war es ja doch eher auch wechselhaft. Also es hat viel geregnet und war auch nicht so richtig warm, oder?
Ja, es war die ganze Zeit so Sonne-Regen-Mix. Nicht Sonne-Wolken-Mix, sondern wirklich Sonne-Regen-Mix. So richtig unangenehm. Ich habe aber noch, bevor wir dann da noch weitergehen, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen zur PK. Hier Langdistanz-Premiere Rebecca Rubbisch, Heimrennen quasi. Und das Geilste war eigentlich, dass dann die erste Frage war so, ja, wie wird das Rennen angehen, bla bla. War bei ihr, ja, also ich will schon versuchen, das Rennen von Anfang an so schnell wie möglich zu machen und hier auch beim Schwimmen richtig Gas zu geben. Dann mal gucken, ob noch irgendwer mitschwimmt oder ob wir irgendwie eine Allianz finden, weil eigentlich sind ja keine schnellen Schwimmerinnen hier.
Oh.
Also das war direkt Kampfansage. Ei, hier.
Ei.
Ich habe es dann nur gehört und dachte, geil. Das war wirklich so der Einstand in die PK. Und das fand ich schon richtig gut. Und da bin ich dann gespannt, was da dann noch folgt und wie das dann aussehen wird. Also da können wir beim Schwimmen bei den Frauen nochmal genauer hinschauen, ob da oder wie es da ausgehen wird. Da bin ich dann wirklich, wirklich gespannt und vor allem, wie dann auch, wenn sie wegkommt, das Radfahren und dann am Ende auch das Laufen bei ihr aussehen wird, weil die Distanz ist für sie auch komplett neu und
ja,
Premiere, war ja wirklich lange weg vom Triathlon. Man hat sich so mit Trailrunning, Marathonlaufen auch richtig schnell ausgetobt und hat dann auch gesagt, ich weiß gar nicht, 6 oder 7 Jahre oder 9 Jahre sogar war sie weg aus dem Triathlon und war auch kein Mal im Wasser in der Zeit.
Ach krass. Ja, und dann so eine Ansage zu machen, das ist schon, Halleluja. Das heißt schon was. Aber natürlich auch nochmal für mich jetzt. Du hast ein paar Tage oder viele Stunden jetzt in den letzten Tagen mit Strati verbracht. Wie ist der so vor seiner zweiten Langdistanz und Rennen vor heimischem Publikum?
Ja, Strati ist so ein bisschen so drauf wie in Valencia.
Oh, also gefährlich.
So dieses, wer ihn kennt, weiß, er ist dann auch manchmal nervös vor Rennen halt einfach, was ja auch geil ist, das gehört ja auch dazu. Und Strati ist dann immer so, dass er dann, beim Schwimmen merke ich irgendwie habe ich die Schulter und so. Und Valencia war auch die ganze Zeit, meine Wade, ich kann gar nicht laufen. Und so, das war dann immer, wenn der irgendwas hatte, dann habe ich gestern aus Spaß zu ihm gesagt, ey Strati, wenn du weiter so ein bisschen irgendwie was hast und so, oh, und dies und das zippert hier und da, dann mache ich mir keine Gedanken. Wenn du jetzt sagen würdest, du fühlst dich top, dein Körper ist völlig in Ordnung, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber ja, ich hab so ein bisschen Valencia-Vibes gehabt und das ist ja, wie alle wissen, sehr, sehr gut ausgegangen. Schauen wir mal, ich glaube, der ist halt wirklich heiß, der ist wirklich, wirklich ready, jetzt mal richtig die Langdistanz anzugehen. Ich meine, er hat ja die erste Langdistanz, die Premiere schon letztes Jahr in Portugal gemacht, was dann ja nach der Saison war und mit so einem, ja, wahrscheinlich war es nicht mal, wir haben da auch schon viel drüber philosophiert, noch mit ihm gesprochen, das war nicht so ein richtiges Langdistanztraining und der längste Lauf waren da irgendwie, keine Ahnung, 25 Kilometer vorher oder so und wer jetzt Strati verfolgt hat bei Strava, da waren jetzt dann die 30er drin, die es einfach braucht. Und
ja, wobei ich glaube 31er hat er gemacht. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass er da massenhaft lang gelaufen ist.
Ja, ich war aber schon viel über 25, 26, 27, 28, so da hat man schon viele gesehen und wenn man sich da die Pace bei Strati angeguckt hat, da steht er dann 403, 406, 404 und so ganz oft. Also bei Strati ist es ja so, wenn er wirklich das Rennen zusammenkriegt über lange Distanz, dann muss den auch erstmal wer schlagen, weil der hat keine Schwäche. So, auch wenn du das auf 73 oder egal wo er startet anguckt, der schwimmt vorne mit, der kommt vorne aus dem Wasser. Eigentlich kann er auch immer Rad mitfahren. Also Ditlev ist halt dann die Frage. Er wird mitfahren können, bin ich mir relativ sicher von der Power. Die Frage ist, geht das auf 180 Kilometer gut?
Nee. Also, dass er klar mitfahren kann mit dem Ditlev, würde ich nicht sagen.
Ja, aber auf der Langdistanz, das ist ja das Ding. Die Power, wenn er jetzt die 90 Kilometer fährt, Ditlev fährt ja nicht mehr Watt als bei einem 73.
Nee, aber
die Frage ist, nein, das ist ja das, was ich sage. Die Power hätte er, um da mitzufahren. Die Frage ist, reicht das dann für 180 oder ist es zu viel oder muss er ihn fahren lassen? Hat er klare Vorgaben von Björn und Absprachen? Das, da habe ich jetzt noch nicht aus ihm rauskitzeln können. So, was sind so die Wattvorgaben, bis wo geht er oder sonst was? Oder vielleicht folgt das Gespräch mit Björn ja auch noch hier, der ja auch vor Ort ist. Da bin ich halt super gespannt, aber Strati ist ein brutal starker Radfahrer und Strati kann auch brutal schnell laufen, ne? Also ich meine,
ja, gut, da brauchen wir nicht drüber
Portugal zu reden, ist ja auch da, den, klar, das war dann zu schnell, aber ist auch den Halbmarathon, was ist der angegangen? In 1,14, 1,15 oder sowas, also ist da auch auf 2,30 Kurs oder unter 2,30 Kurs angelaufen. Wenn er das noch ein bisschen cleverer macht und ein bisschen langsamer, dann Strati ist auch jemand, der, wo ich mich nicht wundern würde, wenn es da Richtung 2,36, 2,37, wenn es jetzt nicht 40 Grad hat morgen, aber wenn wir wirklich am Sonntag diese 20 Grad, vielleicht mal mit einem Regenschauer zwischendurch beim Laufen hoffentlich haben, dann sehe ich den auf jeden Fall dick unter eine 2,40 rennen, wenn er vorher gut gepaced hat. Und dann ist so das Ding, wenn man es nur auf dem Papier anguckt, würde ich sagen, Ditlev ist wirklich schwer zu schlagen. Aber dann kann es auf jeden Fall auch, wenn je nachdem wie Patrick Rad fährt und schwimmt, kann es auch so ein Battle noch ums Podium mit Patrick und Strati sein. Und vielleicht hat ja auch Magnus mit der Handverletzung so das Schwimmen nicht so gut gegen. Ach, oder keine Geile. Ahnung was. Also
klar,
das ist so, für mich ist das wirklich so, wenn Magnus nichts gehabt hätte und dann in Singapur nochmal so ein Ding hingeknüppelt hätte wie in Miami und jetzt hier gestanden hätte und so, ja, ich hau hier alles weg und ich bin fitter als letztes Jahr. Und dann sage ich, ja, der gewinnt das safe. Aber ich habe immer noch 2-3 Fragezeichen. Und ich glaube, das ist auch ein Beckegaard, sonst, also wenn du das wirklich ehrlich, kannst du nicht sagen, das ist jetzt safe, wer hier gewinnt.
So, nein, das kann
eine klare Sache werden, dass das Ditlev ganz, ganz klar macht, wie letztes Jahr. Es kann aber auch sein, dass das Ding völlig, völlig, völlig offen ist, bis Kilometer 25, 30 beim Laufen. Also, ich werde schon ein bisschen nervös.
Ja, ist auch gut so. Also ich finde auch gerade so dieses Battle zwischen Strati und Patrick ist halt einfach wirklich, weil das ist für Strati natürlich auch schon irgendwie fies. Also er muss safe vor Patrick vom Rad steigen.
Das muss ich direkt sagen, es ist so geil, bevor ich es vergesse. Strati beim Bob Babbitt Interview meinte auch so, ja ey, das ist so, ich habe ja auch einen gleichen Trainer wie Patrick, dann mit Björn und Björn trainiert ja nur noch Patrick, Cat und ihn. Und dann meinte er so, ja, ich muss jetzt auch irgendwie mal zeigen, dass ich auch so gut bin wie Patrick und Cat, dass ich so auf das gleiche Level komme, hat er so im Spaß gesagt bei Bob Babbitt und das ist fand ich eigentlich eine ganz geile Aussage und da siehst du auch, dass Strati schon will jetzt auch und auch so sieht, so Langdistanz, das ist jetzt so dieser neue Step und ich habe hier echt eine Chance, nochmal richtig den nächsten Schritt zu machen und ich glaube, der ist auch bereit dafür.
Ja, das ist das Safe. Also das merkt man ja auch irgendwie an allem, wie viel selbstsicherer er dann doch auch ist, gerade auch so vor den Rennen. Bei Strati bin ich halt auch Monster gespannt, weil er ist ja einfach so ein krass emotionaler Typ Und sowas wie Rot hat er ja auch noch nicht erlebt. Also,
oh ja, stimmt.
Und das ist halt etwas, was du echt nicht... Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, dass Strati das erste Mal in Solaraberg das Rennen anführt. Also die Konstellation könnte durchaus sein. Und ich glaube, also da dann irgendwelche Vorgaben von Björn, ich glaube, die sind dann ganz, ganz, ganz schnell in Schall und Rauch aufgelöst. Weil da kannst du dich natürlich nicht...
Da wird von Gänsehaut gesteuert.
Da kannst du dich dann gar nicht mehr gegen wehren. Also da sitzt der Helm wahrscheinlich 5 Zentimeter höher, weil die Haare zu Berge stehen bei ihm. Und das sind halt auch alles so Sachen... Da wird das Pacing natürlich schwer. Und ich wollte es eben sagen, wenn du jetzt schaust, bester Deutscher, weil am Ende sagt man immer, ja, ist ja egal, wer bester Deutscher ist. Letztendlich schielt ja trotzdem doch irgendwie jeder drauf. Und dann sagst du halt, ah komm, Dritter, Vierter geworden. Aber ich bin immerhin bester Deutscher. Das ist dann ja doch noch so etwas, was beim Rennen in Deutschland ja auch völlig normal ist. Und gerade auch so das Rennen. Ich meine, muss man auch einfach sagen, nach Hawaii ist Rot das Rennen. Da gibt es keine zwei Meinungen im Triathlon auf der Langdistanz. Und das Ding ist, Strati muss natürlich schon mindestens, ich würde sagen, 5, 6, 7 Minuten auf Patrick haben. Und das birgt natürlich total die Gefahr, dass er dann auch so ein klein bisschen überzieht. Ich würde ihm jetzt persönlich nicht raten, mit Magnus Ditlev mitzufahren, weil ich glaube, da tut er sich keinen Gefallen. Ich glaube, dann geht es wirklich nach hinten los.
Ja.
Aber da dann halt cool zu bleiben und so, das ist halt schon auch wirklich extrem große Herausforderung und auch wirklich schwierig. Aber ja, wie du es halt sagst, also das Rennen, das ist dann nochmal irgendwie so das innerdeutsche Rennen im Rennen. Unfassbar grandios wäre es natürlich, wenn es auch da dann um den Sieg gehen würde. Also stell dir das vor, du hast die Konstellation, da Strati und Patrick dann irgendwie wirklich so auf Ditlev auflaufen, dass sie das Ding auch noch gewinnen können. Ja, mega, mega spannend. Und dann, wie gesagt, unser belgischer Freund Peter Himmerich, der irgendwie immer so ein bisschen out of the radar ist.
Und ja, on oder off, ne? Also entweder ist er halt irgendwie weg oder der ist wirklich ganz, 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 ganz vorne dabei. Und auch wie in Portugal, wie der da gerannt ist, die Bilder habe ich immer noch im Kopf. Der ist da 42 Kilometer einen Sprint gelaufen. Ja,
der erste Sieg von Peter Himmerich, das darf man auch nicht vergessen. Und klar, dann halt auch noch das PTO-Rennen in Singapur letztes Jahr, wo er wirklich ein Blumenfeld gefordert hat und wo Blumenfeld dann alles geben musste, um ihm noch zu schlagen. Also das ist safe natürlich auch ein Typ, der rein theoretisch so ein Rennen auch mal gewinnen könnte. Denn er hat jetzt ja in Qashqai beim Ironman gesehen, dass es funktioniert, wie es funktioniert. Und das ist ja auch so etwas, was dann im Kopf einfach so einen Hebel umlegt, dass du halt einfach weißt, ey, ich bin Champ, ich habe schon mal eine Langdistanz gewonnen. Und das darf man auch nicht vergessen, das ist jetzt eine zweite Langdistanz seit seinem Sieg beim Ironman Qashqai. Meiner
Stimmt.
Meinung nach. Also ich weiß nicht, ob er irgendwo in Texas oder so gestartet ist.
Nee,
ich glaube nicht.
Ich glaube, das ist, also ich bin auch nicht 100% sicher, aber ich glaube, dass das wirklich dann das nächste Ding jetzt wieder sein wird. Und ja, ich glaube ja sogar, dass in die Langdistanz, also die Sachen jetzt sogar mehr liegen noch als diese PTO-Races.
Ja.
Für mich ist Peter definitiv auch ein Contender. Also ja, wir sehen Rot wieder von der Tiefe vom Feld und auch von den Leuten, die da sind, das kann einfach wieder so eine geile Konstellation werden und es kann auch wieder die Magnus Ditlev Show werden, aber dann wird halt dahinter irgendwie der Kampf ums Podium eröffnet und da sind so viele dann noch irgendwie in the mix und wir werden auch mit Sicherheit den einen oder anderen Favoriten sterben sehen, weil er wieder überzieht und dann, wie du gesagt hast, sich dann doch entscheidet, durch die Emotionen getrieben am Solaraberg, doch hinter Magnus Ditlev herzufahren, was man dann spätestens bei Kilometer 150, 160 bereuen wird oder 140, vielleicht sogar eher schon. Und ja, am Ende ist es dann genauso, dass bei den Mädels auch, getrieben durch die Angst von Anne Haug, aufgelaufen zu werden, vielleicht auch nochmal 10 Watt mehr zu pushen auf dem Rad, wo dann auch die Frage ist, geht es dann am Ende gut und hole ich vielleicht noch 2 Minuten mehr auf Anne raus, aber dafür sterbe ich dann doch noch mehr hinten beim Laufen. Also das wird einfach wieder so ultra spannend und ja, das ist einfach geil.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ganz, ganz wichtig natürlich noch, wenn wir nicht vergessen dürfen in dieser ganzen Rechnung, was macht denn die NG Training Crew?
Oh,
du hast wieder das Age-Group-Feld hier stark aufgestellt.
Ja, das ist jetzt auch wirklich, freue ich mich auch total, weil die Fischmark-Crew ist ja nicht mehr die Fischmark-Crew, weil einer der Fischmark-Crew Fritz jetzt in Koblenz ist. Und das war ja immer so eine Konstellation, die sich gegenseitig total gepusht haben. Das hat jetzt so eine ganz coole Dynamik angenommen. Also das ist wirklich so über die Entfernung, dann kam immer von Ruben, oh hier, wieso trainiert der das denn und das denn? Und dann kommt dann von Fritz irgendwie das und dann Strava. Ich also ich bin zwar auf Strava, aber ich check das nicht, weil das ist halt einfach, wäre mir dann irgendwann zu viel. Ich check das natürlich immer auf Training Peaks, aber die haben sich schon gegenseitig echt hochgeschaukelt. Und dann natürlich immer noch Live, der ja vor 2 Jahren seine erste Langdistanz beim Ironman Thun gemacht hat und da ja ganz, ganz, ganz souverän das Amateurrennen gewonnen hat und ja sogar auch vor Daniela Rief ins Ziel gekommen ist. Die sind, glaube ich, 10 Minuten vorher gestartet oder 5 Minuten vorher. Und er durfte dann halt wirklich in Thun als erster das Zielbanner durchlaufen. Das ist natürlich bei deinem allerersten Langdistanz ein absoluter Traum. Und der jetzt auch Vater geworden ist, ähnlich wie du, vor 8 Monaten, der da schon auch so ein bisschen drunter leidet. Also er hat gesagt, so ich meine, brauche ich dir nicht zu erzählen, so dass die ersten Monate
es ist
sind
anders,
halt,
es ist anders.
Sind halt einfach knackig. Und ihn habe ich schon gesehen, weil wir zusammen hier pennen. Und die letzte Nacht war wohl nicht so gut, also die Nacht von Donnerstag auf Freitag, da war die Kleine wirklich sehr, sehr unruhig und da hast du bei Live dann halt schon gemerkt, ah, das war jetzt natürlich suboptimal. Ich finde ja immer, die wichtigste Nacht ist die vorletzte Nacht, ja. Deswegen hoffe ich mal, dass die Nacht heute ruhig wird, nicht nur für Live, sondern auch für mich, weil ich im Camper nebenan penne. Also wenn die Kleine dann die ganze Zeit schreien würde, würde ich das wahrscheinlich auch hören. Aber Live ist halt auch so einer, das ist echt so, und das ist halt auch so ein richtiger Racer. Also das hat er jetzt auch letztes Wochenende wieder bewiesen, nee, vorletztes Wochenende, da ist er nochmal hier uns, bei uns oben im Norden, der Viking Triathlon, hat er aus einer vollen Trainingswoche rausgemacht, ganz bewusst auch nochmal, weil wir gesagt haben, nee, du sollst in Rot pieken, wir trainieren die Woche voll, damit du dich dann auch nicht so abschießen kannst, wie er es sonst kann, weil Live halt wirklich einer ist, der halt alles rausholen kann. Und dann hat er halt den Wettkampf gemacht und war dann so ein bisschen im Niemandsland, hat das Rennen im Jahr davor gewonnen. Diesmal waren halt auch, wie heißt der? Der Schnödewind, glaube ich, der hat gewonnen das Rennen vor Günni. Günni, ja. Das ist das erste Mal seit einer langen Krankheit wieder zurückgekommen. Ja. Also Live war nicht Profi am Start und ist dann noch auf Platz 3 vorgelaufen. Und er meinte so in den letzten 5 Kilometern, wo er gemerkt hat, ey, ich kann auch aufs Treppchen, da lege ich dann nochmal richtig den Hebel um. Und wir haben dann auch an dem Tag tatsächlich noch einen 10er gemacht. Er ist dann nach dem Rennen noch einen 10er gelaufen, damit er halt einen 30er hat, damit er auch nochmal einen Longrun hat. Er meint, wenn er nicht auf dem Treppchen gewesen wäre, hätte er es nicht gemacht, aber so war er halt so gehypt, dass er da Bock drauf hätte.
Krass.
Und das ist natürlich auch so einer, wenn der die 2 dann am Kanal sieht und wenn er dann irgendwie merkt, ich komme da näher, abgesehen davon, dass natürlich noch extrem viele andere starke Amateurathleten am Start sind, aber das ist dann ja so dieses interne Battle. Da hat dann Live schon das Messer zwischen den Zähnen. Ich muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, dass sowohl Fritz als auch Ruben nochmal angespitzter sind als vor 2 Jahren.
Also, wirklich?
Ja, ja. Die haben beide richtig, richtig Bock. Und das wird, also ich meine, Fritz war ja auch tatsächlich nochmal im Windkanal, im Allgäu, da in dem, wie heißt der? The Arrow,
ja.
Da war er nochmal und hat dann auch nochmal, das war, glaube ich, auch so ein bisschen über Canyon, ich weiß es nicht genau, aber hat er jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel rausfinden können. Aber dann hat man es jetzt ja auch mitbekommen bei der Tour de France, der neue Reifen, die haben die beiden Jungs natürlich auch, weil sie irgendwie über Canyon Redpack den gleichen Sponsor haben. Das sind ja dann so diese Extra-Dinger, wo du dann denkst, oh, ich spare noch mal 2-3 Watt, sensationell. Also die sind richtig, richtig angespitzt und da habe ich natürlich auch total Bock drauf, weil was halt wirklich extrem schade ist, die beiden Profiathleten, sowohl Holy als auch Fritze, beide nicht starten können. Bei Holy, der struggelt ja schon ein bisschen länger mit einer Wadenverletzung und da haben wir jetzt halt einfach gesagt, ey, das macht keinen Sinn, so in eine Langdistanz reinzugehen, wenn du nicht 100% fit bist. Und Fritze, der ja wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen im Kraichgau hatte, trotz der Zeitstrafe und der dann wirklich auch nochmal fitter geworden ist, der hat sich tatsächlich am ITB-Bändenentzündung zugezogen. Das ist dann immer so dieser, ja, da merkt man dann halt, dass er einfach voll arbeitet. So, und er ist halt einfach jemand, dem fällt es wirklich extrem schwer, eine Trainingseinheit nicht zu machen. Er ist da schon besser geworden, aber er hatte wieder so Phasen, wo er halt einfach Nachtschichten hatte. Die sind jetzt natürlich auch vor der Fußball-Europameisterschaft alle nochmal in den Städten, wo gespielt wird, ist nochmal eine ganz, ganz andere Bereitschaft. Das sehe ich bei allen Polizisten, bei denen ich die Trainingspläne schreiben darf. Und da ist dann halt eins zum anderen gekommen und wenn du dann halt nicht bereit bist, eine Trainingseinheit ausfallen zu lassen, dann kommt halt schnell sowas. Dann war er meiner Meinung nach auch so ein klein bisschen nachlässig in der Pflege des Ganzen. Also
ja, aber irgendwo ist ja dann das Zeitbudget auch begrenzt. Ne? Das ist ja auch so das,
absolut,
was ich dann auch merke. Und irgendwo musst du deine Prioritäten setzen und dann lässt du halt den Physio und Athletik und denen irgendwie nochmal weg, weil du willst dann doch noch den Lauf machen oder so. Und das ist ja dann auch oft so eine Verkettung, nicht aus einmal,
nein,
sondern
nein,
über
nicht.
3, 4, 6 Wochen oder
also
so.
Sowas.
Das ist auch so. Ich habe ja auch eben noch in Jakob, vom Mutter Jakob gesprochen, der meinte auch so, oh fuck, der hat sich ja, nachdem du bei uns warst, so richtig hingerissen. Und so, ja, wie ist das denn jetzt passiert? So, ja, halt vorher nichts trainiert, viel gearbeitet, dann zu euch gefahren, nicht mehr viel gearbeitet, dafür umso mehr trainiert und umso härter mit Fritz. Und dann meinte er, ja, das ist ja super an die Regel gehalten, ne? Mit 10% steigern. Und dann habe ich ihm gesagt, so, ja, aber Jakob, ey, dann hast du endlich die Zeit zu trainieren, dann kommst du bei euch ins Trainingsparadies da unten. Was glaubst du, was ich hier mache? Locker trainieren, wenig trainieren? Und dann hat er sich auch nur kaputt gelacht und sagt so, ja, war ja absehbar.
Ja, ja, das muss man auch.
Das ist ja, ich meine, bei mir dann dieses Extrem, wir haben letzte Woche viel drüber geredet und sowas ist ja dann wie bei Fritze, ne, wenn du halt voll arbeitest und dann auch diesen Anspruch, den er hat, und er hat ja auch einfach so Bock und er brennt ja auch richtig dafür. Ja, und dann ist es halt über 3-4 Wochen vielleicht auf allen Sachen am Maximum, ja, und die 5. Woche nimmt dich dann einfach raus, ne?
Dann, ja, und dann ist natürlich einfach, dann ist halt auch einfach dieses Problem in dieser Situation, dann dem Trainer gegenüber ehrlich zu sein, weil du halt ganz genau weißt, wenn ich das jetzt kommuniziere, dann darf ich nicht trainieren. Also, weil das ist ja logisch, in dem Moment, wo ich sage, als Athlet, du Trainer, das zwickt hier ein bisschen, dann sagt jeder Trainer, nee, wir machen jetzt Pause und wir gehen da gar kein Risiko ein.
Ja.
Und dann wartest du halt lieber eine Woche länger oder 10 Tage länger, 2-3 Kerneinheiten. Und schwupps, ist es dann halt so, dass der Zug auf dem Traktor so groß ist, dass dann halt nichts mehr geht. Und das ist halt schon super, super schade, weil er halt einfach auch durch die beiden Camps mit Fred und vorher auch noch mit Chebbe, das hat ihm schon richtig, richtig gut getan. Aber gut, ich bin sicher, der wird dann Ende des Jahres nochmal seine Form zeigen können. Aber dadurch ist jetzt bei mir halt wirklich der Fokus aufs Amateurrennen. Und dann sind natürlich auch viele Athleten von uns so noch am Start. Also wir haben, glaube ich, tatsächlich insgesamt 15, 16 Athleten, die am Start sind von uns, und das macht natürlich immer wahnsinnig viel Spaß. Und aber ja, wie gesagt, also die drei, Ruben, Live und Fritz, die sind noch angespitzter als vor 2 Jahren.
Da geht es ja jetzt natürlich auch so ums interne Battle, ne?
Ja, ja, logisch.
Da ist ja viel zu gewinnen und viel zu verlieren, also der Druck ist da bei den Jungs.
Ja, das ist ja ganz, ganz klar, und das ist natürlich auch für mich ganz, ganz spannend, weil, also Live ist da so ein bisschen außen vor, muss man sagen, das ist sein erster Start in Rot, das ist aber auch so ein Typ, wenn der da halt dann, also das ist halt so ein Racer, der hat dann 2-3 Tage vorm Rennen, hat er keinen Bock, und wenn der dann da am Kanal kommt und dann ist der Profi-Start und er weiß, er muss in 20 Minuten ran, dann ist der halt wie so ein Pferd in der Box. Also dann hat er halt einfach richtig, richtig, richtig Bock. So, und wie gesagt, seine Stärke ist nachher das Laufen. Ich glaube tatsächlich, dass alle drei, tatsächlich sonst ist ja immer so im Amateurin dieser Viererschnitt, das ist ja immer so die magische Zahl. Ich glaube, Fritz ist auch damals, als er seine 8:14 gemacht hat, irgendwie eine 2:46, 2:47 gerannt. Ich glaube, dass die tatsächlich alle drei imstande sind, unter einer 2:45 zu rennen. Also eher so Richtung 2:43, 2:44.
Alter, wirklich?
Ob das, ja, glaube ich schon. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass einer der drei das dann aufs Parkett legt. Und ja, das wäre, also das ist natürlich auch cool dann so intern. Und wenn dann natürlich im besten Fall noch irgendein anderer im Amateurfeld, was ja immer der Fall ist, da sind ja immer, ja, weil die Amateure hat man natürlich alle nicht im Blick. So, und das wird spannend werden. Fritz hat ja selber gesagt, so letztes Jahr, da war er so mit 90% am Start. Ist ja irgendwie auch logisch, wenn du im Jahr davor das Rennen deines Lebens hattest, auf Hawaii gestartet bist. So, dann ist das irgendwie alles anders. Jetzt die Konstellation. Ich meine, man hat es auf Social Media mehr als eindeutig gesehen. Er wird Papa, das weiß man, glaube ich, auch. Das ist dann wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen im Hinterkopf. Ich glaube, das ist dann jetzt auch so sein letztes Rennen, wo er noch kein Papa ist. Und das ist dann wahrscheinlich auch nochmal so eine kleine Extra-Motivation, auch mit dem Wissen, dass er auch noch in Kona startet. Das wird auch nochmal Kräfte freisetzen. Und Ruben ist angespitzt, der ist wie Schmitz Katze. Also,
aber auch schon das ganze Jahr, ne?
Also Ruben, ja, das hat sich aber auch nochmal...
Habe ich das Gefühl, das ist so, der ist schon... Also ich hatte das Gefühl, Ruben, als dann klar war, Fritz startet hier in Rot und er auch, so dann, dass er auch dann, vielleicht jetzt auch, er weiß, Fritz wird Papa und so, dass er Angst hat, dass Fritz nicht wieder so fit an der Startlinie steht und er will auch Fritz schon nochmal schlagen, wenn er fit ist.
Ja, ja,
so,
definitiv.
Das ist so, so,
nein, genau,
hat er,
ja, genau
hat er so,
so
nicht
das
gesagt,
aber nee,
genau aber
so,
so
ist
kommt
das auch. Na klar, ich meine, wenn du dann auch so diese Insta-Games anguckst, dass er dann postet, 5-Stunden-Reihe, 200 Kilometer, 39er Schnitt, da weiß er ja ganz genau auch, in den Jahren davor wäre Fritz bei der Einheit dabei gewesen. Jetzt gibt er ihm einen mit, weil Fritz das irgendwie in Koblenz nicht fahren kann, weil es halt nicht Deich ist. Das sind doch so diese ganzen Spielchen, wo ich dann immer denke, oh Jungs, irgendwie so wie Schulkinder. Aber das ist ja auch das Geile daran. Ich meine, das ist halt wirklich witzig. Und was ich halt sehr cool finde, ist, dass sie jetzt auch hier zusammen untergebracht sind. Also es ist die gleiche Konstellation wie vor 2 Jahren.
Ja, richtig geil.
Und insofern, das ist halt, und dann halt Surfer Dude Live, der halt im Campervan so... Das ist halt witzig und das macht halt Spaß, weil das ist irgendwie das dann doch auch der große Unterschied. Das ist dann halt doch auch irgendwie Hobby, ne? Also ja, klar investieren die wahnsinnig viel, aber bei den anderen geht es halt einfach um die Existenz. Und bei denen ist es halt einfach Hobby. Und wenn du dann halt das so sehen kannst, dass die Spielchen vom Kopf her letztendlich genau die gleichen sind, so diese Psychospielchen und Instagame und sowas alles. Und ja, das macht Spaß und da freue ich mich natürlich auch richtig drauf. So, also das ist ja, und damit, das muss man halt auch sagen, da ist Rot natürlich auch gerade, wenn du auch ein Rad dabei hast und wenn du weißt, wo du an den Hotspots beim Radfahren hinfahren kannst, dass du da halt relativ viel siehst, ist das halt auch ein wirklich cooles Rennen zum Zugucken und natürlich auch durch diesen versetzten Start, weil du hast ja einmal das Profirennen, dann hast du das Frauenrennen und dann hast du das Amateurrennen. Das heißt, du stehst irgendwie in Gredingen am Anstieg, dann kommen die Top-Profis, dann kommen danach die Top-Frauen, dann kommen die Top-Amateure und dann kannst du gerade noch mal einen Kaffee trinken gehen, weil dann kommt Ditlev schon wieder und an.
Der muss schon schnell sein.
Das muss ein schneller Kaffee sein, ganz genau. Also auf die Toilette darfst du zwischendurch nicht mehr gehen.
Weil ja, und dann auch beim Laufen Ditlev ist noch viel krasser. Dann stehst du irgendwo an der Lände, dann laufen nach rechts die Profimänner raus, dann nach rechts die Profifrauen raus und bevor die Profi-Amateure kommen, kommen die Männer, die Profis schon wieder hoch zurück und dann hast du ja eigentlich, wenn du wie bei dir jetzt da, dass du das Profirennen verfolgst und dann noch die Amateure selber am Start hast, da stehst du an einer Stelle und bist so busy und hast die ganze Zeit was zu tun, dass es auch nochmal was ganz anderes ist. Also das ist natürlich auch hier irgendwie einmalig. Meine Laufstrecke hast du nur, so was ich persönlich kenne, nur Frankfurt, wo du unten dann die 10-Kilometer-Runde hast. Noch wo du
Hamburg halt. Ne? Hamburg ist ja die
stimmt, Hamburg ist genau das Hamburg Gleiche. Hamburg ist genau das Gleiche. Ja. So, ja, stimmt das mittlerweile schon echt gut bei den deutschen Rennen. Das muss man sagen, die Laufstrecke.
Voll, absolut.
Aber hier ist natürlich so mit Rad und dass du dann zum Solarer Berg fahren kannst und so.
Aber du brauchst auch ein Rad.
Also du brauchst ein Rad. Das, ja, muss man das ist hier genau. Wenn man nach
das
Rot
muss man
kommt,
tatsächlich sagen, also gerade auch fürs Laufen brauchst du ein Rad.
Ich mein, definitiv.
Du kannst zur Lände und auch die Lände sind ja auch, ich meine, was ist das vom Zielbereich weg? 5-6 Kilometer sind das ja schon auch, bis du da bist. Aber das macht ja auch die Atmosphäre Rot aus, dass hier halt einfach alle mit dem Rad unterwegs sind. Und was natürlich am Sonntag, weil wir es hatten eingangs, da sind wir jetzt noch nicht final drauf eingegangen, das Wetter, es war ja erst Regen vorhergesagt, mittlerweile soll ja der Regen tatsächlich erst am Nachmittag kommen, glaube ich.
Genau,
und 18 halt,
bis 20 Grad.
Ja, und das ist natürlich wirklich irgendwie 16 bis 19 Grad, besser geht's nicht. Also das sind ja wirklich absolut perfekte Triathlon-Bedingungen, um schnelles Rennen zu machen.
Und vor allen Dingen auch, um irgendwie, also da wird es keinen Athleten geben, der überhitzt oder so, ne? Also das ist so dieser, wenn einer mal vielleicht 5 Watt mehr fährt, als er kann, dann geht das am Sonntag vielleicht auch mal gut. Weißt
genau,
du?
Genau.
Das ist so, dass das Wetter so dafür, aber wenn es dann 30 bezahlt. Grad sind und du bist 5 Watt zu viel gefahren, dann zerlegst dich halt beim Laufen auch mal und dann, ja, bist du ein Risiko gegangen, aber so, das lädt halt auch ein, so zu wissen, okay, ich werde nicht überhitzen, wenn ich mich gut verpflege. Vielleicht kann ich Sonntag wirklich nochmal so einen kleinen Tacken mehr und ich glaube, das wird's, also ich hoffe, dass es so bleibt, dass es dann nicht so wie, also jetzt, heute sind glaube ich so 25 Grad, die Sonne ist draußen und wenn es dann wirklich wie angedacht bedeckt bleibt, also dass die Sonne nicht da ist, sondern wirklich eine Wolkendecke da ist, ist natürlich für uns Zuschauer, wäre geiler wie jetzt, schön mit Sonnenschein und irgendwie 25 Grad, das ist dann für alle Zuschauer noch besser und vielleicht ist dann auch noch mehr los an der Strecke, aber fürs Rennen und für die Athleten, so dass es dieses maximal 20 Grad und bedeckt, wäre glaube ich fürs Sportliche schon richtig, richtig geil.
Ja, wobei ich muss schon sagen, also wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, beim zweiten Platz von Nils Frommholt, da war das auch richtig heiß. Also da war das dann halt auch als Coach richtig. Da habe ich, weiß ich noch, hinten am Kanal irgendwelche Schattenplätze gesucht, die halt wirklich rar sind am Kanal. Also ich finde, auch als Zuschauer, wenn es halt trocken ist und du hast so bewölkte 19 Grad, geht es eigentlich auch als Zuschauer nicht besser. Weil dann ist es halt einfach viel, viel, viel entspannter. Du darfst ja nicht frieren, du schwitzt auch nicht, kannst dich bequem von A nach B bewegen. Also es darf halt nicht kalt sein. Da bin ich halt auch gespannt, wie dann so die ersten 1-2 Rennstunden sind. Also so diese Zeit von 6 bis 8.
Ja, aber es ist ja auch 16 Grad. Aber das ist eigentlich kein
völlig Problem. Okay, sag ich ja, wenn es dann wirklich diese 16 Grad sind. Aber wenn es dann doch irgendwie so 11, 12 Grad sind. Also bei uns in Hamburg war es jetzt diese Woche echt noch kalt morgens. Da war ich total überrascht. Aber das scheint jetzt hier auch anders zu sein. Und das ist natürlich schon, auch als Zuschauer finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wenn es trocken ist. Aber Fakt ist einfach, ja, ich habe richtig, richtig Bock. Was mich noch interessiert, Fred ist ja auch da. Ich weiß nicht, ob du Fred auch schon gesehen hast. Guckt der am Sonntag zu, weil...
Nee, der ist am Sonntag, der wird wahrscheinlich zwischendurch mal Livestream gucken, aber der fährt wieder nach Hause. Jana hat mir schon erzählt, er hat richtig FOMO. Aber er hat natürlich auch noch wirklich... da sieht man auch, wie hart auch Profi sein ist. Es gibt, glaube ich, niemanden, der mehr Bock hat, hier in Rot das Rennen zuzuschauen wie Fred. Aber er hat halt auch große Ziele noch diese Saison und muss halt da natürlich auch seine Trainingseinheiten genau so priorisieren. Ja, ja. Und wie du immer sagst oder wir auch drüber gesprochen haben, das ist ja lustigerweise haben das diese Woche wieder 2-3 Leute geschrieben, so ey, die Pläne und so, echt nochmal wieder Bestzeiten gemacht. Aber boah, dieses, da muss ich mich echt dran gewöhnen, dass es keine Entlastungswoche gibt und so. Und ja, ey, bei Profis, dass Fred jetzt sagt, ja, komm, lass mal 5 gerade sein lassen, den einen Sonntag, da gucke ich jetzt rot.
Nee, die Zeiten sind vorbei.
Die Zeiten sind vorbei.
Ja, ja, definitiv.
Und was man ja auch denken muss, das ist ja nicht nur ein trainingsfreier Tag, sondern der Montag bist du auch müde.
Ja, das kostet Körner.
Wenn du dir die Beine im Bauch gestellt hast, von A nach B mit dem Rad gesaust bist. Und wer Fred kennt, der weiß ja auch, wenn jetzt hier sein Buddy Jan Stratmann startet und vielleicht irgendwie vorne mit dabei ist, dann wird der hier abgehen wie ein Zäpfchen. Und ja, das dann, ich habe jetzt, ich werde mit Fred nochmal sprechen, aber das hört sich für mich nach Selbstschutz an, dass er sonst
nicht. Ich wollte gerade sagen, weil das ist nämlich der Hintergrund meiner Frage, weil ich glaube tatsächlich, wenn Fred dann, ich meine, man muss ja sagen, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass er Jana supportet hat. Ich glaube, es war vorletztes Jahr, meine ich.
Wo ich auch gestartet bin.
Ich meine, das war das Jahr, genau. Ja. Ich meine, da ist Jana gestartet und da hat Fred sie ja supportet, klar. Und da war er auch platt, da meinte er auch so, Alter, krass, wie viele Kilometer ich gefahren und gelaufen bin. Haben wir es ja irgendwie noch drüber lustig gemacht, dass er, glaube ich, über 100 Kilometer gefahren ist, um sie entsprechend zu supporten. Und da hat er ja das Profirennen nur am Rande verfolgt. Und ich glaube, wenn Fred Funk hier das Rennen von A bis B verfolgen würde, der hätte, ich glaube, da ist der Erste noch gar nicht im Ziel, da hat er schon seinen Startvertrag für 2025 unterschrieben. Denn das ist ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht nur, weil wir Fred-Fans sind, sondern das ist für mich tatsächlich so die Personalie, gerade auch aufgrund seiner Radstärke und seinem Rennprofil, auch so wie er raced, wo ich wirklich denke, alter Schwede, das wäre so cool, wenn Fred endlich mal bei der Langdistanz am Start steht, weil ich glaube...
Lang dauert es nicht mehr.
Nein, ich denke auch nächstes Jahr, glaube ich, rot, ist es einfach soweit.
Er wollte ja eigentlich dieses Jahr schon starten.
Ja, und dann kam halt die PTO dazwischen, im positiven Sinne.
Und dann hat er ja zwischendurch mal gesagt, ich glaube, er macht nur noch PTO, aber auch, ich sag's dir, wie es ist, was ich glaube, ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich habe da keine Aussage, also das ist jetzt nicht aus erster Hand, aber ich glaube, wenn der Strati hier jetzt racen sieht, dann nochmal Nein zu sagen, das fällt auch dem Fred, glaube ich, sehr schwer.
Ja, und ich meine, man muss halt auch echt sagen, wenn man sich jetzt auch mal so die PTO-Rennen anguckt, haben wir noch nicht drüber geredet, über das Monster-Rennen in San Francisco. Enrico auch, der da ja wieder einfach abartig abgeliefert hat, auch Mika Not. Dann natürlich auch jetzt irgendwie letztes Rennen 73 Les Arbres, Nico Mann, unfassbar cooles Rennen. Also da muss ich wirklich sagen, mit jedem Rennen von Nico werde ich mehr Fan. Und nicht nur die Rennen, wo er jetzt vorne mit dabei ist, sondern auch...
Und auch so ein feiner
Kerl. Einfach ein unglaublich witziger Typ. Auch richtig guten, versteckten Humor und halt einfach die Art und Weise, auch wie er die Rennen absolviert. Also jetzt auch in Les Arbres, du hast ihn nie ganz vorne gesehen, lässt dann Rico am Anfang laufen. Vielleicht hätte er auch gar nicht mitlaufen können, aber hat dann halt einfach so einen konstanten Lauf abgeliefert und auch stilistisch sieht das so fantastisch aus, wie der rennt. Also das, und wenn du dir überlegst, dass die alle in den nächsten 2-3 Jahren auf die Langdistanz kommen. Also was da halt, weil man ja schon irgendwie Frodo weg, Kinde nicht mehr da, Patrick wird auch nicht mehr so wahnsinnig lange machen. Wenn du dann aber siehst, wer halt kommt, dann ist das ja wirklich so, dass du denkst, Halleluja, da kommt halt richtig, richtig Power. Und auch auf der Frauenseite eine Caro Pole, muss man auch sagen, die ist jetzt auch bei der 73-Distanz echt eine etablierte Größe. Ich glaube auch, dass sie auch eine Athletin ist aufgrund ihres Profils, weil ihr fehlt so minimal, habe ich das Gefühl, die Pace beim Laufen. Ja. Also das kriegt sie da halt einfach nicht hin, dass sie da ganz, ganz, ganz vorne mitläuft. Aber sie ist natürlich eine, die auf der Langdistanz aufgrund ihrer Stärke beim Schwimmen und beim Radfahren wirklich mit Abstand vom Rad steigen kann. Und dann ist sie natürlich auch eine, die definitiv den Marathon deutlich unter 3 Stunden laufen kann. So, das heißt, da musst du dann schon ein Kaliber haben von der Anna Haug oder von der Laura Philipp und in die Bereiche von 2,45 laufen, um jemanden einzuholen. Also das ist schon echt cool, was da kommt. Und es gibt ja so einige, die sagen, naja, die goldenen Zeiten auf der Langdistanz sind vorbei. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil
Nein,
halt einfach wirklich so
nicht.
Viele Stiere, sowohl bei Frauenseite als auch bei Männerseiten.
Du hast natürlich, man muss mal einfach so sagen, Frodeno hat natürlich diese Strahlkraft mit dem Olympiasieg, so, ne, was halt einfach Olympia ist und bleibt Olympia, und wenn du irgendwie es schaffst, Olympia und Kona zu gewinnen, so, das, dann bist du einfach the GOAT, so, ne, das ist so, auch Christian Blumfeld hat das noch nicht geschafft, so, das ist so.
Der hat das geschafft, Olympia, achso, Hawaii noch nicht, nee, hast du recht, stimmt, der ist Langdistanz-Weltmeister.
St. George.
Das stimmt.
Also so ein blinder Fleck in der Triathlon-Welt.
Das mitten in der Wüste.
St. George ist auch so, das wird in ein paar Jahren auch bei Wikipedia gelöscht. Das gibt's dann einfach gar nicht mehr.
Ja, hast du recht, stimmt.
Ich zähle nicht.
Das geht nicht. Und man muss halt auch sagen, ich meine, das merkt man auch irgendwie bei Frodo, der hat natürlich dann auch so das Ganze drumherum.
Ja, aber das glaube ich, keine Ahnung.
Das so, kriegen die Jungs auch hin.
Lass den Fried und sonst was da. Die Jungs, die jetzt nachkommen, die können alle Social Media bedienen, die sind darin super gut. Und diese ganz große Aufmerksamkeit, ich meine, das hat man ja perfekt auch bei Patrick Lange gesehen. Da kannst du auch Texas gewinnen oder Langdistanzen gewinnen. Und so diese ganz große Aufmerksamkeit, die kommt halt einfach mit einem Hawaii-Sieg. Und dann bist du auf einmal in der Sportschau und sonst was. Und diese breite Öffentlichkeit kennt dich dann natürlich, wenn du da warst und wenn du Hawaii gewonnen hast und nicht, wenn du... Also selbst Challenge Rot gewinnst, ist außerhalb, in unserer Bubble, gar keine Frage. Und wir feiern dieses Rennen hier in Rot viel, viel mehr als Hawaii. Und es ist auch einfach ein viel geileres Rennen, dort zu starten. Also ich würde Rot immer zuschauen, so wie auch starten, so wie egal was und alles, immer vorziehen vor einem Ironman Hawaii oder sonst was. Aber in der Berichterstattung außerhalb unserer Bubble und außerhalb vom Triathlon ist natürlich das größte Ironman Hawaii und wird es auch noch auf unbestimmte Zeit bleiben. Und da kommt halt eine Aufmerksamkeit rein, die einfach über den Triathlonsport hinausgeht. Und das macht es ja dann auch irgendwann aus, dass du dann auch Partner bekommst, die groß sind außerhalb der Bubble, die Sachen ermöglichen und die eine Strahlkraft haben. Und dann sieht das einfach anders aus. Aber da bin ich mal gespannt, wenn dann die ganzen Jungs und Mädels, was du angesprochen hast, dann irgendwann dann vielleicht mal in Hawaii auf der Startlinie stehen, wie es dann ausgeht. Und wenn einer da das Ding abschießt, dann, ich glaube schon, dass es dann da die Nächsten gibt. Es ist ja immer in so einer Generation. Wer soll es toppen, sagt man immer, bei egal wem, Michael Jordan, egal welche Legenden sollen was irgendwie toppen. Und da kommt irgendwer und macht noch mehr. Also Eddie Merckx und jetzt Mark Cavendish.
Ja, unfassbar. Bam,
35 Etappensieger, haben wir noch nicht drüber geredet, aber das ist so, kannst auch halten. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Wahrscheinlich gibt es auch nichts dazwischen bei Cav. Und dann, keine Ahnung, eigentlich hast du gedacht, ach, der arme Typ, jetzt macht er nochmal und dann gewinnt er wieder nichts jetzt hier und dann hat er nochmal ein Jahr gemacht und dann kommt da die erste richtige Chance und er verhaftet das Ding einfach und das Erste, was er macht, ist zu Pogi gehen, sich Glückwünsche abholen und zu Pogi sagen, don't beat it, eh? So. Ach, das habe ich einfach gefeiert. Das ist einfach
und vor allem
geil.
Hast du gesehen, dass der Sohn von Kev dann erstmal zu Pogi gegangen ist und nach dem Autogramm gefragt hat. Das finde ich geil. Papi gewinnt eine Etappe, die 35. Etappe stellt den Rekord von Eddie Merckx ein und der Sohnemann geht erstmal zu Pogi, holt sich ein Autogramm.
Wie geil
und Pogi
ist das
drückt
denn?
Ihn dann auch noch eine Sonnenbrille ins Haar. Also das ist natürlich schon cool.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ja.
Wie geil.
Und das ist natürlich wieder auch, also das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden, haben wir vorher auch schon mal gesagt. Aber da wird dir dann halt auch wieder, wärst du relativ schnell wieder geerdet, was Triathlon anbelangt, wenn du siehst, was bei der Tour de France abgeht. Also egal, ob das jetzt medienmäßig ist, wenn du auch siehst, wenn die Jungs morgens aus dem Bus aussteigen, die werden gefeiert wie Rockstars. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, wie viele Zuschauer da auch einfach stehen. Schon im Vorfeld von den Bergetappen brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Dieser Auftakt in Italien, die standen da ja, weiß ich nicht, in Zehnerreihen an den Anstiegen.
Wahnsinn.
Also absolut brutal. Und was mich echt freut, jetzt so an der ersten Woche wie Jonas Vingegaard, dass der doch wesentlich stärker sich präsentiert, als ich gedacht hätte. Also das war wirklich beeindruckend. Ich glaube, er hat jetzt seit 6 Wochen wieder trainiert. Also das ist schon krass und der lag ja wirklich 3 Wochen extrem flach. Nachher findet das Einzelzeitfahren statt. Ich glaube, der wird schon kassieren. Remco Evenepoel momentan auf Platz 2, Zeitfahrweltmeister.
Den bin ich gespannt beim Zeitfahren.
Bin ich auch. Ich glaube auch, dass er richtig, richtig gut sein wird. Was ich da ganz krass finde, ist, die haben alle natürlich die Zeitfahrenstrecke sich angeguckt, aber halt nicht Vingegaard, weil der halt tatsächlich im Krankenhaus war und einfach nicht die Zeit hatte. Der musste dann halt trainieren, hatte keine Zeit, mehr einen Streckencheck zu machen. Und das fand ich auch krass. Ich weiß nicht, ob du die Etappe vom Col de Calibier gesehen hast, wie sie bergab runtergefahren sind. Und wenn du dann siehst, also wenn du vor Augen rufst, das Einzelzeitfahren vom vergangenen Jahr, wo ja Vingegaard gesagt hat, dass er seinem Wattmesser nicht vertraut hat, weil er einfach solch abartige Werte gefahren ist. Und wenn du auch gesehen hast, wie er ja die Abfahrten und die Kurven gefahren ist und dann Pogi dagegen setzt. Und wenn du dann jetzt siehst, wie Pogi den...
Switcht, ne?
Unvorstellbar. Also das ist wirklich, wirklich krass, aber natürlich auch total abgefuckt. Der wusste, Vingegaard liegt im Krankenhaus. Das heißt, in der ersten Woche wird er noch... nicht die Form haben, weil das ist ja auch das Abgefahrene, die kommen ja durch die Rundfahrt dann wirklich in Form und dann hat er sich halt ganz bewusst die Abfahrt angeguckt, weil er halt wusste, A, Vingegaard ist auf der Abfahrt gestürzt, das heißt, er hat noch ein klein bisschen was im Hinterkopf und B, da muss er ihn schlagen und das ist schon krass, wenn du dann halt einfach siehst, wie sie da runtergeballert sind und ich meine, so ein Remco Evenepoel, der ist ja auch auf der Abfahrt, der war ja beim gleichen Sturz dabei wie Vingegaard und Roglic. Der hat ja verloren und das ist halt auch das Krasse, dass Vingegaard ja trotzdem am Anfang, als es kurvenreich war,
mehr oder weniger genauso schnell gefahren ist wie Pogi, obwohl Pogi auch die Führungsfahrzeuge vor sich hatte. Und dann erst im langen Abschnitt, wo dann halt auch die Hangabtriebskraft eine Rolle gespielt hat, und Pogi ist halt schwerer. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, geht dir das auch so, dass Vingegaard noch schmaler ist als letztes Jahr. Ich hab wirklich das Gefühl, dass der vermutlich durch diese zweieinhalb, drei Wochen Krankenhaus nochmal Substanzverlust hatte. Also der wirkt irgendwie noch mickriger. Und ich glaube, das wird auch ein Problem sein beim Zeitfahren. Ich glaube, dass er nicht diese Zeitverstärke hat, die jetzt in Vingegaard hat. Und wir haben es schon beim Giro gesagt, was halt krass ist, ist, dass die sich ja, oder zumindest Pogi, immer sofort auf dem Zeitfahrrad ausfährt. Das ist halt so faszinierend. Die steigen vom Rad und fünf Minuten später, noch vor der Siegerehrung, sind sie auf dem Zeitfahrrad, um sich auszufahren, um sich auch an diese Position zu gewöhnen. Also
nicht mal fünf Minuten. Ich glaube, bei Pogi waren es letztens gefühlt, also die waren im Ziel, die Sprinter, und dann war ein Umschnitt der Kamera.
Kirschsaft rein?
Pogi ist dann wirklich mit dem Rad abgebogen und direkt rein, und es waren keine zwei Minuten, er saß auf der Rolle, und ja, Kirschsaft gab es auf der Rolle in Aero-Position. Also absolut Wahnsinn. Aber Nils, bevor wir uns verquatschen über die Tour de France. Wir haben jetzt zwar eine Stunde, das ist sehr kurz für uns, aber wir haben heute noch ein paar Termine und ich muss den Podcast noch schneiden.
Wir müssen hier
einen harten Cut machen, Deckel drauf. Challenge Rot Edition quasi erledigt und jetzt ja schnell editieren und raus mit dem Ding.
So machen wir es.
Sehr gut.
Euch ganz, ganz viel Spaß. Wichtig, glaube ich, noch, Rennen wird live übertragen auf Bayern 3. Im Stream.
Im Stream und eingebunden auf Pushing Limits.
Oh, krass, guck mal.
Also ihr könnt einfach bei uns auf die Website gehen, pushing-limits.de. Dort gibt es dann einen Blogbeitrag, da ist der Livestream eingebunden als Service für euch und ihr könnt dort den Livestream schauen, wenn ich suchen will.
Mega stark. In dem Sinne euch auch ganz, ganz viel Spaß vorm Screen.
Oder hier an der Strecke, wer da ist, wenn ihr uns seht, sagt Hallo, wir freuen uns immer drüber und ja.
Und diejenigen von euch, die, ich würde sagen, so Umkreis von 2 Stunden wohnt, 2 Stunden Entfernung von Rot, ihr wart noch nie hier und ihr seid am Überlegen, na nee, 2 Stunden Autofahren.
5 Stunden lohnt sich schon.
Da musst du schon wirklich Freak sein. Aber wirklich, kleiner Wink mit dem Zaunfall, Lisa, die Freundin von Ruben, kennst du ja auch, die ist auf einer Hochzeit eingeladen, die steigt wirklich von der Hochzeit in den Nachtzug, um morgens früh hier zu sein, und dann Ruben, wenn das nicht Liebe ist, dann weiß ich auch nicht.
Nur so ist es richtig.
Aber was ich sagen wollte, also wenn ihr noch irgendwie so am Zögern seid, lohnt es sich hinzufahren oder nicht, ja, macht es, weil es ist wirklich, Nick hat nicht übertrieben, es ist echt das größte Fest im Triathlon, was es, glaube ich, gibt, und die Konstellation für Sonntag verspricht einfach ein unfassbar spannendes Rennen. Ihr müsst euch nur der Konsequenz bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann selber auch mal hier starten wollt, bei 99,9% ist.
Das muss einem durchaus bewusst sein. Und auch noch ganz wichtig, nicht nur die Profis anfeuern, sondern natürlich auch die Age-Grouper und ja, mal gucken, wer das interne NG-Training-Battle live versus Ruben versus Fritz gewinnt.
Wer weiß, vielleicht kommt auch noch so ein First-Timer und rollt das Feld von hinten auf. Nee.
First-Timer Nils Görk hat nachgemeldet und schlägt seinen Athleten.
Das wäre kein First-Timer und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 nee, die ist unmöglich.
So.
Deckel drauf, schönes Wochenende, euch viel Spaß beim Rotgucken oder genau, beim selber trainieren. Und Nicky Boyd, wir gehen jetzt wieder arbeiten.
Bis nächste Woche.
Obwohl, wir haben jetzt auch gearbeitet.
Ja, aber es ist ja, wenn wir miteinander reden,
das stimmt.
Nils, das ist Urlaub. Bis nächste Woche.
Schönes Wochenende.
Tschö.